Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Ich erwarte von allen Gesprächsbereitschaft, um eine Regierungsbildung in absehbarer Zeit möglich zu machen. Wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewirbt, der darf sich nicht drücken, wenn man sie in den Händen hält.
Sagt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und will so nach dem Scheitern der Sondierungen wohl Neuwahlen verhindern. Und damit guten Abend am Ende eines turbulenten Tages nach einer dramatischen Nacht. Deutschland betritt politisch gesehen absolutes Neuland. Denn diese Situation, also keine klare Aussicht auf eine Regierungsbildung, die gab es so noch nie. Und was halten die Wählerinnen und Wähler davon?
Ich finde, was der Herr Lindner gemacht hat, ist korrekt. Er steht dazu.
Es war vorauszusehen, dass wahrscheinlich bei derartig unterschiedlichen politischen Ansätzen es zu keiner Einigung kommt. Ich hatte es gehofft.
Jeder hat irgendwas versucht rauszuholen, aber es war, für mich war es eine Katastrophe.
Sehen Sie denn noch eine Chance, dass die betreffenden Parteien doch noch mal zusammenkommen und sich doch noch zusammenraufen?
Nee, das glaube ich nicht. Also ich denke eher, jetzt müsste sich die SPD noch mal fragen, ob sie nicht ja doch in die Verantwortung gehen muss.
Ich würde mir im Prinzip wünschen, dass durchaus auch mal eine Minderheitenregierung zustande käme.
Ich glaube, das Allerbeste jetzt wird sein, Neuwahlen.
Ich habe meine Stimme der FDP gegeben und dachte, sie machen was draus, aber sie haben sich halt der Regierung entzogen. Und ich denke, dass ich mir dann die Frage stellen würde, wahrscheinlich nicht nochmal die FDP zu wählen.
Weitere Wählerreaktionen gleich in einer Deutschlandtrend-Blitz-Umfrage. Zunächst aber zu der Frage, wer das nun verbockt hat. Und da hat das Schwarzer-Peter-Spiel noch in der Nacht begonnen. Vor allem Union und Grüne schieben denen nun den Liberalen zu und erklären, eigentlich hätten wir uns doch einigen können, wenn eben die FDP nicht ausgestiegen wäre. Und weil, wenn vier zusammensitzen, es auch mindestens vier Wahrheiten gibt, wird nun kräftig nachgekartet. Matthias Deiß.
Enttäuschte, müde Gesichter gestern Nacht gegen eins. Jamaika ist am Ende, bevor es überhaupt begonnen hat. Mehr als vier Wochen harte Sondierungen umsonst. Union und Grüne im Moment der Enttäuschung vereint.
Wir glauben, dass wir auf einem Pfad waren, auf dem wir hätten eine Einigung erreichen können.
Ich glaube, es wäre für dieses Land auch ein gutes Signal gewesen.
Das ist schade. Und das bedeutet gleichzeitig eine Belastung für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt.
Kurz zuvor hatte FDP-Chef Lindner die Reißleine gezogen und die Sondierung einseitig für beendet erklärt. Dabei hatten sich die Parteien, so erzählen es gleich mehrere Teilnehmer, gestern durchaus aufeinander zubewegt. Für Lindner ganz offensichtlich nicht genug.
Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
Am Morgen danach Standing Ovations für die grünen Verhandlungsführer Özdemir und Göring-Eckardt im Parteirat. Hinter verschlossenen Türen soll hier gleich Bilanz gezogen werden. Doch für den Parteivorsitzenden steht der Schuldige schon vor der Sitzung fest, die FDP.
Es gibt eine Partei, die offensichtlich das grundlegend anders gesehen hat wie wir, was die Frage der Zukunft angeht. Ich finde, die Zukunft ist so ernst, dass man damit eigentlich nicht spielt. Mehr muss man dazu nicht sagen. In diesem Sinne, Schusspresse.
Nach nur kurzer Nacht ist der Kampf um die Deutungshoheit damit in vollem Gange. In der Union wird die Kompromissbereitschaft der Grünen zwar ausdrücklich gelobt, unschuldig am Scheitern aber seien auch sie nicht, heißt es.
Schwierig war es zwischen FDP und Grünen und vor allem auch in der Frage, wie politkulturell, sag ich mal, die Grünen auch Politik machen. Für alles eine Telefonkonferenz, eine Rückkopplung, gefundene Kompromisse wieder in Frage stellen.
Gerade beim Thema Migration hat man noch sehr viel offene Punkte gehabt.
Auch die Liberalen geben den schwarzen Peter weiter. Neben den Grünen heißt es hier, trage ein Teil der Schuld am Scheitern Kanzlerin Merkel und ihre Verhandlungsführung.
Man hatte irgendwann den Eindruck, dass hier keine Strategie vorhanden ist. Und wir haben uns dann verloren im Klein-Klein. Wir haben Details besprochen, die eigentlich in Sondierungen überhaupt keinen Raum finden sollten. Und die großen politischen Fragen wurden immer dann, wenn sie angesprochen worden sind, auf den nächsten Tag verschoben. Am Ende war dann alles ungeklärt.
Nur einer hielt sich heute mit Schuldzuweisungen zurück, der die Sondierung gestern so abrupt beendete.
Von mir hören Sie diesbezüglich kein kritisches Wort über andere Gesprächspartner.
Und in Kiel begrüße ich einen, der das Experiment Jamaika in seinem Bundesland erfolgreich ausgehandelt hat, den Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther. Guten Abend, Herr Günther.
Guten Abend, Herr Zambaroni.
Herr Günther, Sie haben ja auch in Berlin mitverhandelt. Warum hat die FDP Ihrer Meinung nach den Stecker gezogen?
Ja, wenn ich das wüsste, ich sage sehr klar, ich fand, wir sind in den Verhandlungen schon so weit gekommen, dass es möglich gewesen wäre, sich an diesem Abend zu verständigen. Es war bei der FDP spürbar, dass sie nicht mehr gesehen haben, wie wir zueinander kommen. Aber ich finde gerade auch in den schwierigen Fragen der Migrationspolitik, auch in den Fragen der Steuerpolitik, waren wir am Ende schon so nah beieinander, dass ich es nicht für möglich gehalten habe, dass diese Verhandlungen noch scheitern. Ganz im Gegenteil, ich sah wirklich Licht am Ende des Horizonts und hab gedacht, es ist eine Frage der Zeit, wann wir zueinander kommen. Und deswegen war der Schock am Ende groß, dass das eben nicht zustande gekommen ist.
Kann es denn sein, dass nach 4 Jahren außerparlamentarischer Opposition die FDP offensichtlich große Angst hatte, durch eine Regierung mit ihrer Partei wieder unter die Räder zu kommen? War dann unter diesen Umständen eine Einigung überhaupt möglich, jetzt mal unabhängig von den Inhalten?
Doch, ich glaube, die war möglich. Ich habe die FDP eigentlich auch immer anders wahrgenommen, auch danach oder wahrgenommen als eine Partei, die sich eben nicht vor der Verantwortung drückt. Das haben sie in Schleswig-Holstein bei uns ja auch gemacht. Wir haben erfolgreich ein Jamaika-Bündnis zusammenbekommen. Und ich habe immer gesagt, das, was wir in Kiel hinbekommen haben, glaube ich, ist auch in Berlin möglich. Und von daher habe ich auch bis zum Ende geglaubt, dass wir es gemeinsam hinbekommen. Und sehe auch immer noch keinen großen Hinderungsgrund, warum es nicht hätte klappen können.
Was haben Sie in Schleswig-Holstein denn atmosphärisch oder auch organisatorisch besser gemacht als Kanzlerin Merkel in Berlin?
Nun haben wir uns in Berlin zwischen allen Parteien darauf verständigt, wie die Verhandlungen laufen. Und genauso haben wir es in Schleswig-Holstein gemacht. Ich glaube, einen Tick besser, weil wir dort auch schnell vertrauensvoller zusammengearbeitet haben. Nicht jede Wasserstandsmeldung, das, was der Gegenüber gesagt hat, sofort nach außen gegeben haben als Verhandlungsergebnis, sondern schlicht und ergreifend abgewartet haben, wann man sich wirklich auf etwas verständigt hat. Und das, glaube ich, hat vieles in Berlin auch schwerer gemacht. Und ist sicherlich auch im Umgang miteinander etwas, wo es wirklich schwierig ist, am Ende vertrauensvoll zusammenzukommen. Sowas hätte mit Sicherheit wirklich die nächsten 4 Jahre nicht geklappt. Aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen an Riemen gerissen hätte, wirklich gesagt hätte, wir müssen jetzt Verantwortung für Deutschland übernehmen, dann hätte ich schon die Hoffnung gehabt, dass das am Ende in einer Koalition auch besser werden kann. Aber in der Tat, die Gespräche haben jetzt nicht immer Lust auf mehr gemacht.
Erst ein schlechtes Wahlergebnis, dann die Verhandlungen in den Sand gesetzt. Will die CDU tatsächlich wieder mit Angela Merkel in mögliche Neuwahlen gehen?
Die Verhandlungen sind am Ende nicht erfolgreich gewesen, aber ich habe das sehr sorgsam dort auch mitverfolgt, war auch an vielen Gesprächen beteiligt. Ich habe eine Angela Merkel erlebt, die wirklich für das Gelingen dieses Bündnisses gekämpft hat, die diese Verhandlungen wirklich meisterhaft geführt hat. Im Übrigen auch nicht nur sorgsam darauf geachtet, wo sind die Positionen der Union da, sondern sie hat das gemacht, was man tun muss, wenn man die Mehrheitspartei in dem Fall auch dort repräsentiert, nämlich geguckt, können auch Grüne, kann auch die CSU, kann auch die FDP in den Verhandlungen punkten am Ende. Und das hat sie gerade in der entscheidenden Phase immer wieder auch in unseren Runden uns ins Gewissen geredet und hat gesagt, wir müssen auch gucken, dass FDP, auch Grüne, die Möglichkeit hat, es ihren Mitgliedern auch zu verkaufen. Und deswegen finde ich, dass Angela Merkel das sehr, sehr gut gemacht hat und alles versucht hat, dass dieses Bündnis wirklich zustande kommt.
Das heißt, es geht mit der CDU weiter so wie bisher unter derselben Führung, keine Personaldebatten?
Es gibt keine Personaldebatten über Angela Merkel als Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin. Sie führt das erfolgreich. Sie hat auch klargestellt, dass sie als Kandidatin für eine mögliche Wahl auch antreten wird. Ich begrüße das sehr, unterstütze das ausdrücklich und habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass wir uns als Union natürlich erneuern müssen, uns natürlich Gedanken machen müssen, was passiert in der Zeit danach. Deswegen habe ich immer dafür geworben, in der zweiten Reihe auch neuen Gesichtern die Möglichkeit zu geben, sich zu repräsentieren. Ich glaube, dass wir das als CDU jetzt klüger anstellen sollten, als es die Partei in vergangenen Jahren gemacht hat.
Daniel Günther, vielen Dank nach Kiel.
Sehr gerne.
Ein Gespräch, das wir am Abend geführt haben. Tja, und nun Neuwahlen oder eine Minderheitsregierung? Falls es nicht irgendwie doch noch weitere Sondierungsgespräche gibt, sind das die beiden einzigen verbliebenen Optionen. Allerdings, als nur geschäftsführende Kanzlerin kann Angela Merkel keine Vertrauensfrage stellen. Also muss der Bundestag eine reguläre Kanzlerwahl abhalten. Und wenn Merkel dann, was ja zu erwarten wäre, in den ersten beiden Wahlgängen keine absolute Mehrheit bekommt, also nicht über 50%, dann muss unmittelbar danach ein drittes Mal gewählt werden. Und dabei reicht dann die relative Mehrheit. Und der Bundespräsident könnte Merkel dann innerhalb von 7 Tagen zur Kanzlerin ernennen. Deutschland hätte seine erste Minderheitsregierung, die sich für jede Abstimmung im Bundestag stets neue Mehrheiten zusammensuchen müsste. Der Bundespräsident, der könnte aber auch den Bundestag auflösen. Und dann müsste es innerhalb von 60 Tagen Neuwahlen geben. Aber hätte die Kanzlerin für diese riskanten Szenarien überhaupt den Rückhalt in den eigenen Reihen? Klar, Ministerpräsident Günther, wir haben es gerade gehört, hat im Gespräch eben den Rücken gestärkt. Aber ist sie wirklich so unangefochten? Offenbar ist die Methode Merkel von maximalem Pragmatismus und minimaler Ideologie als Machtfaktor nun an eine Grenze gestoßen. Marie von Mallinckrodt.
Diesen Besuch hätte sie sicher gern vermieden. Vielmehr, es mag wohl der schwerste ihrer Kanzlerschaft sein. Am Mittag ist Angela Merkel auf dem Weg zum Bundespräsidenten. Sie muss ihn über die politische Lage informieren. Nun hat Frank-Walter Steinmeier maßgeblichen Anteil daran, wie es weitergehen könnte.
Für mich steht fest, innerhalb, aber auch außerhalb unseres Landes und insbesondere in unserer europäischen Nachbarschaft wären Unverständnis und Sorge groß, wenn ausgerechnet im größten und wirtschaftlich stärksten Land Europas die politischen Kräfte ihrer Verantwortung nicht nachkämen.
Steinmeier ruft die Parteien eindringlich zu einem neuen Anlauf für eine Regierungsbildung auf. Von Neuwahlen spricht er nicht. Doch kurz darauf erneut aus der SPD eine Absage.
Wir scheuen Neuwahlen unverändert nicht. Wir stehen angesichts des Wahlergebnisses vom 24. September diesen Jahres für den Eintritt in eine große Koalition nicht zur Verfügung.
Wie kritisch die Situation für Angela Merkel ist, konnte man gestern schon am demonstrativ trotzigen Beifall für sie ablesen in der Nacht des Scheiterns. Spätestens jetzt stehen die Unionsreihen geschlossen.
Danke, Angela Merkel, für diese 4 Wochen.
Ein Extralob vom einstigen unionsinternen Gegner. Diesmal steht eben mehr auf dem Spiel als die Zustimmung im eigenen Lager. Und Merkel selbst, sie ist im ihr nicht unbekannten Krisenmodus auf Sichtfahren, eins nach dem anderen. So sagt sie heute im ARD-Brennpunkt, die Situation sei bedauerlich, das Land allerdings stabil.
Das Paket wirklich geschnürt. Jetzt müssen wir erstmal die weiteren Tage abwarten und der Weg der Neuwahl ist ein Weg und der Weg der Minderheitenregierung ist für ein stabiles Land, für ein Land, das so viele Aufgaben auch zu bewältigen hat, sicherlich einer, den man sehr, sehr genau überlegen will. Ich will heute nicht und niemals sagen, aber ich bin sehr skeptisch und glaube, dass dann Neuwahlen der bessere Weg wären.
Es könnte nur ein langer Weg werden. Die Sorge kam heute vor allem aus dem Ausland, die französische Zeitung Le Monde. Die Krise in Deutschland ist schlimm für Europa. Deutschland und Merkel, der europäische Stabilitätsanker, wird eher womöglich aus den Fugen gehoben. Da sammeln sich selbst parteiinterne Kritiker hinter der CDU-Chefin.
Ich glaube, sie geht aus den Jamaika-Verhandlungen sogar gestärkt hervor, weil sie den Wille unterstrichen hat, eine Regierung tatsächlich zu bilden. Das ist auch der Auftrag, das Land weiter stabil zu gestalten. Und das hat auch gezeigt, dass CDU und CSU besser jetzt miteinander aus diesen Verhandlungen gekommen sind, als wir vielleicht auch reingegangen sind.
Heute Abend Krisensitzung in der Unionsfraktion. Bei aller Unsicherheit, eines steht fest, die Union bleibt bei ihrer Kandidatin für das Kanzleramt, ob bei vorgezogenen Neuwahlen oder einer wie auch immer gearteten Koalition.
4 Wochen haben 4 Parteien versucht, ein Bündnis zu schmieden, doch das Fundament dieser Beziehung hatte offenbar zu viele Risse. Ein politischer Neuanfang vermasselt. Was die Damen und Herren auf dem hohen Balkone davon halten, das haben wir gehört, doch was denken die Parteimitglieder unten an der Basis darüber? Haben sie sich mehr erhofft? Vor allem die Basis der Liberalen und der Grünen, endlich mal wieder mitregieren zu können. Claudia Drechsel war in Hamburg unterwegs.
Grünes wurde in der Markthalle Hamburg schon vor 100 Jahren gehandelt. Obst, Blumen, Gemüse. Heute geht es um grüne Themen. Die norddeutsche Basis trifft sich hier, darunter auch Grüne aus Schleswig-Holstein, wo Jamaika funktioniert. Viele sind enttäuscht.
Ich hätte gern die Wahl gehabt, zu entscheiden, kann ich mit den Kompromissen leben oder nicht.
Ich finde es einfach wichtig, wenn unsere Regierung auch eine grüne Handschrift reicht.
Leider haben sich Vorurteile, die ich auch zur FDP habe, bestärkt.
Einer der Unterhändler in Berlin, Reinhard Bütikofer, streicht angebliche Erfolge heraus. Beinahe Erfolge, aus seiner Sicht zerstört allein von den Liberalen.
Ich habe sogar den Eindruck, Sie sind an dem Moment davongerannt, als Sie sicher wussten, wenn wir jetzt nicht davongehen, kommt es zu einer Verabredung.
Kurz zuvor bei der FDP. Die Liberalen finden das Ende der Sondierung weder verwunderlich noch verwerflich, sondern redlich und ehrenwert.
Die Jungs und Mädels von Schwarz und Grün und auch von Rot, die sollen mal ein bisschen ruhig werden, ein bisschen runterkommen. Man hat uns jahrelang vorgeworfen, wir wären die Umfallerpartei.
Dieser Schritt wird der FDP nützen, weil wir klare Kante gezeigt haben und als Einzige gesagt haben, es geht nicht.
Und wenn sich eine, die die Erfahrung schon mal gemacht hat, nicht wiedererkennen kann in dem, was da am Ende auf dem Papier steht, dann ist es auch nachvollziehbar, dass diese Partei dann auch nicht in die Verantwortung geht, gegen sich zu arbeiten.
Die FDP scheint mit sich im Reinen. Sieht sich nicht als Täter, sondern auch als Opfer in zugegeben unglücklichen Sondierungsgesprächen. Was Liberale und Grüne hier eint, beide meinen, gestärkt aus dem Schlamassel hervorzugehen.
Tja, und was sagen allgemein Wählerinnen und Wähler zu den Hoffnungen der Parteien? LNNI in Köln. Sie haben exklusive Zahlen aus einer Blitzbefragung des AD Deutschland-Trends. Das war ja ein riesiger Knall gestern, dass Jamaika geplatzt ist. Wem hat das denn genützt oder geschadet?
Also wir fragen ja regelmäßig danach, wie zufrieden die Bürger sind mit der Arbeit von bestimmten Politikern. Und wir haben uns heute für die Blitzbefragung 4 Personen rausgesucht, die stellvertretend für die 4 Parteien stehen, die da sondiert haben. Fangen wir mit Angela Merkel für die CDU an. Mit ihrer Arbeit sind 54% der Befragten zufrieden, minus 3 Punkte im Vergleich zu Anfang November. Horst Seehofer, er hat für die CSU sondiert, 27% Zufriedenheit, minus 1. Cem Özdemir für die Grünen, 49% Zufriedenheit minus 5. Christian Lindner für die FDP 32% Zufriedenheit minus 13 Punkte im Vergleich zu Anfang des Monats, bevor Jamaika geplatzt ist. Also da muss man ganz eindeutig sagen, derjenige, der am meisten Ansehen einbüßt, das ist der Politiker von der FDP. Wichtig ist aber auch noch mal festzuhalten, dass die Mehrheit der Deutschen es bedauert, dass Jamaika jetzt geplatzt ist.
Tja, und wie soll es dann aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger weitergehen?
Also Jamaika gibt's wohl nicht. Wenn es keine andere Mehrheitsregierung gibt und dann also nur die Wahl wäre, eine Minderheitsregierung von CDU, CSU oder Neuwahlen, da haben die Deutschen eine ganz klare Meinung. Denn eine Minderheitsregierung befürworten 29% der Befragten plus 9 Punkte im Vergleich zu Anfang November, als wir die Frage zuletzt gestellt hatten. Aber eine deutliche Mehrheit, 63% minus 12 im Vergleich zu Beginn des Monats, sagt, dann wollen wir Neuwahlen, wenn es wirklich keine Mehrheitsregierung gibt. Und für diesen Fall, dass es wirklich zu Neuwahlen kommen sollte, hat ja Angela Merkel heute auch schon erklärt, dass sie dann tatsächlich wieder als Spitzenkandidatin für die Union ins Rennen gehen würde. Und das finden die Bürger auch gut. Wir haben nämlich gefragt, was halten Sie davon, dass Angela Merkel weiterhin Kanzlerin von Deutschland ist? Das halten 58% für eine sehr gute oder gute Sache, minus 3 Punkte im Vergleich zu Anfang Oktober. Für eine weniger gute oder schlechte Sache. 41% der Befragten sagen das, plus 3 im Vergleich zu Anfang Oktober. Also immer noch ein großer Rückenwind für Angela Merkel, obwohl ja Jamaika jetzt gerade erst gescheitert ist.
Und gibt es dann irgendwelche Indizien, was bei einer möglichen Neuwahl dann herauskommen würde?
Also ein Indiz ist natürlich die Sonntagsfrage, die wir regelmäßig stellen. Wir haben sie auch heute gestellt, aber wir haben heute natürlich nicht gefragt, wen würden Sie denn wählen, wenn in 3 Monaten es vielleicht zu Neuwahlen kommen würde, sondern wir haben wie immer gefragt, was würden Sie wählen, wenn jetzt am Sonntag Bundestagswahl wäre, also die aktuelle politische Stimmung dieses Tages. Und die sieht so aus. Die Union käme auf 32% plus 1 im Vergleich zur Vorwoche. Die SPD 22% plus 1, die AfD minus einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche, kommt auf 11%. Die FDP minus einen Punkt, 10%. Die Linke bleibt stabil bei 10% und die Grünen bleiben stabil bei 11%, wie gesagt, im Vergleich zur Vorwoche. Das ist die aktuelle politische Stimmung des heutigen Tages. Da ist jetzt noch wenig Bewegung drin, aber wenn es wirklich Neuwahlen geben sollte, dann wird ja in den nächsten Tagen und Wochen auch Positionierung durch Themen und durch Personen stattfinden und dann werden wir hier sicherlich auch noch mehr Bewegung sehen.
El Neni, vielen Dank für diese Zahlen nach Köln. Ja, und das lässt ja eine Menge Raum für weitere Fragen. Und um das einzuordnen, wo sich unser Land politisch gerade befindet, begrüße ich jetzt in Berlin den Politikwissenschaftler Everhard Holtmann. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Herr Professor Holtmann, überraschen Sie die Zahlen dieser Blitzumfrage?
Nein, weder in der einen noch in der anderen Dimension, was die Zufriedenheitseinbuße bei Christian Lindner betrifft. Diejenigen, die Christian Lindner jetzt kritischer sehen als vorher, lassen sich offenbar bei ihrer Einschätzung vom Verursacherprinzip leiten. Und da ist es nun mal so, dass die FDP die Sondierungen hat platzen lassen. Und auf der anderen Seite, seit den Bundestagswahlen, zeigt ja die Kurve der Parteipräferenzen der Sonntagsfrage eine bemerkenswerte Stabilität. Also solange diese Sondierungen liefen, hat die Republik demoskopisch offenbar den Atem angehalten. Aber das kann und wird sich möglicherweise bei den Wahlen ändern. Möglicherweise fällt es der FDP dann nicht mehr ganz so leicht, die mehr als 1 Million Stimmen, die sie am 24. September von der Union bekommen hat, auch zu verteidigen.
Nun ist diese Situation ja historisch für Deutschland einmalig. Hat diese Regierungskrise auch historische Dimensionen?
Es ist in der Tat so, es ist ein Unikum in der fast 70-jährigen Geschichte, Parlamentsgeschichte der Bundesrepublik. Aber ich denke, man sollte von einer Krise erst dann reden, wenn die Bundestagsparteien sich als unfähig erweisen, lösungsorientiert mit dieser Situation umzugehen. Ich vermute, dass Frank-Walter Steinmeier bei seinen anstehenden Spitzengesprächen mit den Parteivorsitzenden nicht zuletzt auch sondieren wird, ob bei dem Szenario einer Kanzlerwahl, was sie ja eben auch dargestellt haben und für den Fall, dass eine Kandidatin oder Kandidat die relative Mehrheit bekommt, ob dieser Kandidatin oder Kandidat dann auch etwa genügend politische Rückraumdeckung hat, um eine Minderheitsregierung relativ stabil zu halten. Also das wird Frank-Walter Steinmeier ausloten und sich dann für eine der beiden Optionen sicherlich entscheiden müssen.
Ja, aber Sie sprechen es an, die Instabilität. Führt denn überhaupt noch ein Weg dann an Neuwahlen vorbei?
Also viele Auguren sagen nein, aber ich denke, die Handlungsmöglichkeiten sind ja noch nicht restlos ausgeschöpft. Der Ball liegt jetzt zur Hälfte wieder im Feld der SPD. Denkbar wäre ja beispielsweise auch ein Tolerierungsmodell, dass sich Union und SPD darauf verständigen, eine Minderheitsregierung zu tolerieren seitens der SPD für eine bestimmte Zeit, vielleicht für 2 Jahre, mit der klaren Ansage, dass dann Neuwahlen anberaumt werden können.
Sprechen wir noch über eine weitere Partei, die AfD. Wird die sich als Protestpartei mittelfristig jetzt vom Scheitern der Gespräche da mal am meisten von profitieren oder werden die Wähler dann bei möglichen Neuwahlen umso mehr auf die Etablierten setzen?
Beides ist möglich. Ich denke, die Chancen der AfD hängen erheblich davon ab, wie die sogenannten etablierten Parteien mit der Situation umgehen, ob sie den Eindruck erwecken, dass eine politische Lähmung das Land überzieht. Das dürfte den Protestmodus der AfD sicherlich stärken. Auf der anderen Seite, es gibt ja auch für etablierten Zeiten theoretisch jedenfalls die Möglichkeit, die AfD aus ihrer Sicht zu zähmen, dann beispielsweise, wenn es ihnen gelingt, in den Angst- und Reizthemen, welche die Menschen verunsichert, also Stichworte Migration, Sicherheit, Zuwanderung, überzeugende Konzepte vorzulegen und diese in einem dann möglicherweise kommenden Wahlkampf auch offensiv zu vertreten.
Professor Everhard Holtmann, vielen Dank für diese Einschätzungen nach Berlin.
Bitte sehr.
Das Scheitern der Sondierungsgespräche. Dazu jetzt der Kommentar von Oliver Köhr vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Was für eine Bankrotterklärung. Da reden die Parteichefs seit Wochen von Verantwortung, Wählerauftrag und bloß nicht die extremen Ränder stärken. Und dann schaffen sie es nicht, sich auf ein gemeinsames Bündnis zu einigen. 4 bürgerliche Parteien, die sich zumindest selbst irgendwie in der Mitte des politischen Spektrums sehen. Für dieses Scheitern sind alle 4 verantwortlich, auch Angela Merkel, die mit ihrer Verhandlungsstrategie vor die Wand gefahren ist. Der FDP allerdings unterstelle ich Egoismus. Na klar, jeder hat seine Überzeugung, die darf und muss er auch in einer Koalition behalten. Aber ob der Soli nun 2021 oder 2025 abgeschafft wird, stellt nicht die liberale Idee an sich in Frage. Christian Lindner geht es darum, seinen Wählern und zukünftigen Wählern zu demonstrieren: Wir sind die neue FDP, wir machen keine Kompromisse mehr, jedenfalls nicht mehr so wie früher. Dafür opfert er eine Regierungsbeteiligung und dafür pfeift er auf seine Verantwortung. Jetzt kommt das Argument, die SPD verweigere sich ja auch der Verantwortung. Ja, aber sie hat die besseren Karten. Sie hat von Anfang an gesagt, nach dem Wahldebakel brauchen wir eine Auszeit in der Opposition. Die SPD will dabei bleiben, auch wenn Bundespräsident Steinmeier zu staatspolitischer Verantwortung mahnt. Wie immer sich die SPD entscheidet, sie kann nur verlieren. Bleibt sie hart, steht sie als Verweigerin da. Geht sie doch nochmal mit der Union zusammen, steht sie als völlig unglaubwürdig da. Egal wie sie sich entscheidet, so berechnend wie die FDP, kann sie gar nicht dastehen.
Oliver Kör kommentierte. Das Aus der Sondierungen hatte heute auch Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Und damit beginnen die Nachrichten heute mit Jens Riva.
Zum Börsenstart in Frankfurt waren die Anleger zunächst alarmiert. Doch die Verunsicherung hielt nicht lange an. Mehr von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Die politischen Turbulenzen haben an der Börse nur kurz Sorgenfalten bereitet. Bereits am Mittag drehten die Stimmung und der deutsche Aktienmarkt wieder ins Plus. Und es gibt sogar Profiteure, die Energieversorger. Denn einige der schmutzigsten Kohlekraftwerke abzuschalten war gesetztes Ziel der Grünen beim Thema Klima. Daraus wird erst einmal nichts. Das verschafft dem Klima leider keine Verschnaufpause. Aber den Braun- und Steinkohlekraftwerken und den Betreibern schon. Vor allem RWE-Aktien steigen heute um 2,8%. Bei Mitbewerber E.ON greift der Effekt deutlich weniger. E.ON hat keine eigenen Kraftwerke mehr, ist aber Mitbesitzer des Kraftwerkbetreibers Uniper. Damit sind die Energieversorger heute der spezial gelagerte Sonderfall. Und die gescheiterten Sondierungsgespräche zeigen, Politik, Wirtschaft und die Finanzmärkte sind eng miteinander verbunden und haben Auswirkungen aufeinander und auf die Gesellschaft.
Zum Börsenschluss stand der DAX wieder deutlich über der psychologisch wichtigen 13.000-Punkte-Marke und ging mit 13.059 Zählern aus dem Handel. In New York schloss der Dow Jones leicht im Plus bei 23.430 Punkten. Deutschland ist beim Versuch gescheitert, eine weitere europäische Behörde ins Land zu holen. Bei einer geheimen EU-Abstimmung konnte sich weder die Bewerberstadt Bonn noch Frankfurt am Main durchsetzen. Bonn hatte sich als Sitz der EU-Arzneimittelagentur EMA beworben. Den Zuschlag erhielt Amsterdam. Frankfurt ist als Standort für die Europäische Bankenaufsicht ausgeschieden. Neuer Sitz der EBA wird Paris. Beide Behörden müssen im Zuge des Brexit von London aufs europäische Festland umziehen. Die Vereinten Nationen haben mit Bestürzung auf Berichte über Sklavenhandel in Libyen reagiert. UN-Generalsekretär Guterres zeigte sich erschüttert und rief die libyschen Behörden auf, die Vorfälle zu untersuchen. Die Regierung in Tripolis will dem Bericht nach eigener Darstellung nachgehen. Der US-Sender CNN hatte vergangene Woche Bilder veröffentlicht, die offenbar eine Auktion zeigen, auf der afrikanische Flüchtlinge an Meistbietende verkauft werden.
Und damit zu Carsten Schwanke. Das Wetter ist sozusagen noch beim Sondieren, aber wie lange braucht es denn, um sich für freundliche Herbsttage zu entscheiden?
Ach, die Wettermodelle sind sich diesmal ausnahmsweise einmal einig. Es dauert noch genau 2 Tage. Dann ist der Herbst der schöneren, der milderen und auch der sonnigeren Variante da. Und ich glaube, viele Menschen sehen dies herbei, denn heute war es ja eher grau, es war nass und es war ein kalter Wochenstart mit nur 1 bis 6 Grad. Schauen wir 2 Tage nach vorne Richtung Mittwoch, und da sieht die Welt anders aus. Die Tageshöchsttemperaturen am Mittwoch liegen verbreitet im zweistelligen Bereich bei 10 bis 15 Grad. Dazu gibt es oftmals auch schon freundliches Wetter mit Sonnenschein, mit nur einer Ausnahme. Und das ist der Nordosten. Hier ist es immer noch am Mittwoch eher stark gewölkt und Richtung Ostsee ziehen auch noch Regenwolken ab. Aber kümmern wir uns zunächst noch mal um diesen heutigen, um diesen kalten Wochenstart, denn der beschäftigt uns auch jetzt ganz aktuell noch am späten Montagabend, vor allem in den Mittelgebirgen vom Thüringer Wald bis zum Erzgebirge und allgemein in Oberfranken, also rund ums Fichtelgebirge. Hier fällt jetzt auch kräftig Schnee oberhalb von 500 bis 600 Metern. Das heißt, hier muss man sich jetzt noch auf winterliche Straßenbedingungen einstellen. Ansonsten regnet es auch in dieser Nacht verbreitet und Diese Erwärmung Richtung Mittwoch, die spüren wir auch schon in diesen Stunden, denn es wird bei uns von Stunde zu Stunde wärmer. Morgen früh liegen die Temperaturen schon verbreitet bei 4 bis 10 Grad. Nur im Nordosten ist es mit 1 bis 3 Grad noch etwas kühler. Morgen Vormittag beginnen wir leider noch einmal grau und grau mit Regen. Anfangs im Erzgebirge in den höheren Lagen auch noch mit Glättebildung. Aber dieses Thema hat sich dann schon im Verlauf des Vormittags erledigt. Und im Verlauf des Tages wird es dann langsam weiter regnen, wobei sich dieses Hauptregengebiet Richtung Osten und Nordosten weiter bewegt. Und dadurch kann es dann später im Südwesten trocken werden. Und es gibt hier erste Wolkenlücken mit ein paar Sonnenstrahlen. Die Temperaturen erreichen hier auch schon 10 bis 12 Grad im Nordosten. 3 bis 5 Grad. Der Wind weht dazu aus Südwest. Und dieser Südwestwind bringt die wärmere Luft. Mittwoch dann schon verbreitet freundliches Wetter. Wie gesagt, 12 bis ja örtlich 16 Grad im Südwesten Baden-Württembergs. Der Donnerstag mit bis zu 17 Grad noch wärmer. Aber so ganz werden wir wohl den Regen in dieser Woche nicht los.
Na, wenigstens da herrscht Klarheit. Vielen Dank, Carsten Schwanke, für diese Aussichten. Das war's von uns. Hier im Ersten folgt jetzt die Langzeitbeobachtung der Spieler zum 50. Geburtstag von Boris Becker. Und gleich danach die Story im Ersten mit dem Wohlstandsreport. Um 12:30 wartet Sven Lorig mit dem Nachtmagazin auf Sie und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.